Ich lese uns den Predigttext und bitte alle, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Er steht im Lukas-Evangelium. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen 3 ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe du hin und handele ebenso. Halleluja.
Guten Morgen. Es ist wunderschön, so eine volle Kirche vor sich zu haben. Ich weiß, eigentlich tut man das ja nicht, aber ich möchte heute mal über jemand sprechen. Nein, nicht über den jemand, der oder die jetzt hier vorne sitzt und über die wir nachher noch ganz viel reden werden, obwohl vielleicht findet ihr sie nachher in meiner Predigt noch wieder. Auch nicht über den, der jemand geworden ist oder über den jemand, den wir alle schrecklich gerne mal erwischen möchten, denn jemand hat mal wieder überall das Licht brennen lassen und jemand hat die letzte Milch verbraucht. Ihr kennt ihn. Auch nicht über irgendjemanden. Der jemand, über den ich heute sprechen möchte, findet sich in unserem Bibeltext, dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Text beginnt mit jemandem, der erstmal einfach nur stört. Ich meine, stellt euch die Situation vor. Da sitzt eine große Menge Menschen mit Jesus zusammen und mit den 70 Jüngern, die er gerade ausgesandt hatte, um von ihm zu erzählen, in seinem Namen zu heilen, Dämonen auszutreiben. Die waren jetzt zurückgekommen. Und alle waren ganz begeistert und erfüllt davon, was da geschehen war. Und mittendrin steht dieser Typ auf, dieser Schriftgelehrte, und geht auf Jesus zu und fragt ihn, anscheinend völlig aus dem Zusammenhang gerissen: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hallo, geht's noch? Ich meine, da sind gerade alle am Feiern. Da hat sich Gott gerade in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit gezeigt. Und da kommt dieser Schriftgelehrte mit der Mutter aller Sinnfragen: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus reagiert mit einer Gegenfrage. Ich stelle mir immer vor, dass er ihn so von oben bis unten gemustert hat, Klammer auf, hey, du bist Schriftgelehrter, Klammer zu, und fragt ihn: Was liest du denn dazu in der Bibel? Und dann, oh Überraschung, gibt dieser Schriftgelehrte eine überraschend kluge Antwort. Statt jetzt sämtliche 10 Gebote und 145 Gebote und Verbote runterzurattern, antwortet der: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Sofort bekommt er von Jesus eine Eins mit Stern. Du hast richtig geantwortet, tu das und du wirst leben. Der Mann hakt aber nochmal nach. Und wer ist mein Nächster? Eine echte Gretchenfrage. Für alle unter euch, die Goethes Faust nicht kennen, eine Gretchenfrage ist die eine Frage, an der sich Gut und Böse unterscheidet. Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Das müsste aber wirklich mal jemand richtig erklären. Und es folgt das allgemein bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da ist jemand überfallen worden und liegt halbtot am Straßenrand. Und dann kommt ein Priester vorbei und er sieht ihn und er geht weiter. Und dann kommt ein Levit vorbei, übrigens ein Schriftgelehrter, wie unser Fragesteller. Und er sieht ihn und er geht vorbei. Und dann kommt ein Samariter, ein Fremder, der ist in dieser Gegend eigentlich gar nicht gut angesehen. Und er sieht ihn und er hat Mitleid. Und er geht hin und er kümmert sich und er versorgt ihn. Am Ende fragt Jesus, und wer ist dem armen Mann nun ein Nächster geworden? Die Antwort hätten damals alle Anwesenden mit dem Schriftgelehrten im Chor geben können. Und ich denke, auch wir alle hier können das ganz gut machen. Und ich frage euch jetzt einfach mal, wer ist ihm zum Nächsten geworden? Der Priester, der Levit oder der Samariter? Der Samariter. So geh hin und handle ebenso, sagt Jesus. Und damit endet unsere Bibelstelle. Alles klar. Amen, fertig. Wenn es nur so einfach wäre, oder? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei mir gehen die Fragezeichen im Kopf jetzt erst richtig los. Wie? Ich soll ebenso handeln? Die Zeiten von damals kann man doch gar nicht mit heute vergleichen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns auf dem Heimweg einen unter die Räuber gefallenen Mann am Straßenrand findet, ist ziemlich gering. Wie kann ich also ebenso handeln? Ich versuche mal in 3 Schritten eine Antwort zu entwickeln. Ich glaube, es beginnt damit, dass ich mich entscheide. Eins meiner 3 absoluten Lieblingsthemen. Alles fällt und steht mit meiner Entscheidung. In diesem Fall muss ich mich entscheiden, jemand zu sein. Womit wir endlich bei dem jemand angekommen sind, von dem ich heute sprechen will. Das ist nämlich der jemand, der sich endlich mal um X, Y oder Z kümmern müsste. Kennst du den jemand auch oder weißt du auch so ganz genau, was er zu tun hat, wenn irgendwo was nicht richtig rund läuft und du erkennst haarscharf, da müsste aber mal jemand? Das ältere Ehepaar, das immer noch allein in seinem Haus wohnt und alle Nachbarn sehen im Laufe der Jahre, wie der Garten verwildert und sie gucken über den Zaun und sie sprechen sehr anteilnehmend miteinander und stellen fest, da müsste aber wenigstens mal jemand den Rasen mähen oder die Hecke schneiden. Oder deine Mitschülerin, die in der Schulklasse so richtig den Loser-Job hat. Sie wird ausgeschlossen, getriezt, gemobbt und du hast Mitleid mit ihr und du denkst, oh, da müsste aber mal jemand die Bremse ziehen, damit das aufhört. Oder die Nachbarin, die nach einem Schicksalsschlag nicht wieder auf die Beine kommt. Immer traurig, immer alleine, immer die Gardinen zugezogen. Und in Gedanken leidest du mit ihr und denkst, um die müsste sich doch mal jemand kümmern. Die müsste doch mal jemand da rausholen. Und jedes Mal, wenn du im Fernsehen die Nachrichten von verhungernden Menschen in Dürregebieten siehst, gibt es dir einen Stich. Da müsste doch mal jemand eine Spendenaktion starten. Ich denke, die Liste könnt ihr selber jetzt beliebig fortführen, denn jetzt wisst ihr, welchen jemand ich meine. Jemand müsste eingreifen, jemand müsste was tun, jemand müsste. Ihr Lieben, jedes Mal, wenn mir so ein Gedanke durch den Kopf geht, da müsste aber mal jemand, jedes Mal ist eine Situation, in der Jesus mich fragt. Und wer ist denn dem Menschen, den du da in Not siehst, ein Nächster? Und jedes Mal habe ich die Möglichkeit, mich zu entscheiden. zu entscheiden, ob ich vorübergehe oder ob ich der jemand bin, der handelt, so wie der Samariter in unserem Gleichnis sich entschieden hat, der jemand zu sein, der eingreift. Und in dem Moment, in dem ich mich entscheide, nicht nur festzustellen, was da mal jemand tun müsste, sondern selber nach besten Kräften dieser jemand zu sein, werde ich zum Nächsten. In dem Moment kannst du zum Nächsten werden. Das sagt Jesus. Werde dem zum Nächsten, dessen Not du siehst. Schritt 2, höre ich jetzt erstmal so ein ziemlich lautes, vielstimmiges inneres Ja, aber von euch. Stimmt's? Ja, aber ich kann doch nicht überall helfen. Ja, aber ich kann doch in manchen Situationen gar nichts tun. Ja, aber ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Ja, aber woher soll ich denn wissen, ob meine finanzielle Hilfe auch richtig ankommt? Ja, aber warum sollen sich denn nicht andere darum kümmern, die dafür zuständig sind? Sicher habe ich einige Ja-Abers, die euch jetzt im Kopf rumgehen, noch gar nicht genannt. Und rein menschlich objektiv sind das auch alles unglaublich vernünftige Ja-Abers. Was wohl der Priester in unserem Gleichnis für ein Ja-Aber im Kopf hatte, als er vorüberging? Oder der Levit? Und das waren bestimmt wahnsinnig wichtige Ja-Abers. Aber trotzdem saßen wir hier alle noch vor 2 Minuten in der Bank und haben die beiden innerlich verurteilt. Buh, du warst kein Nächster. Du bist einfach vorbeigegangen. Ich finde es übrigens sehr spannend, dass Jesus darauf in seinem Gleichnis überhaupt nicht eingeht. Er lässt den Priester und den Leviten ziehen, mit was für Argumenten auch immer. Er stellt nur klar, in dieser Situation war der Samariter dem Verletzten der Nächste. 3 haben die Not gesehen, aber der eine hat kein Ja, aber zugelassen, sondern ist aktiv geworden und ist damit zum Nächsten geworden. Jesus sagt, wenn du siehst, dass jemand Hilfe braucht, tu was. Leute, es ist ganz klar, niemand von uns kann alles. Niemand, nicht mal der Sänger Tim Bensko, kann mal eben kurz die Welt retten. Jeder stößt an seine Grenzen, auch der Samariter in unserem Gleichnis. Er musste am nächsten Tag auch den Verletzten der Fürsorge des Wirtes überlassen und weiterziehen. Aber jeder von uns kann etwas tun. Und hier wiederhole ich mich gerne nochmal, es ist eine Frage der Entscheidung. Wenn ich mich entscheide, nicht nur derjenige zu sein, der sieht, was mal jemand tun müsste, sondern nach besten Kräften dieser jemand zu sein, dann wird mir Jesus auch zeigen, was ich tun kann, was mein Job in dieser Sache ist. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Eine große Trockenheit war über das Land gekommen. Zuerst war das Gras braun und grau geworden, dann starben Büsche und kleinere Bäume. Viele Tiere waren verdurstet und hatten nicht die Kraft, aus dieser Wüste zu fliehen. Selbst die stärksten und ältesten Bäume verloren ihre Blätter. Die Brunnen und Flüsse, die Quelle und Bäche waren vertrocknet. Eine einzige Blume aber war am Leben geblieben, denn eine kleine Quelle gab noch ein paar Tropfen Wasser. Aber die Quelle verzweifelte. Alles vertrocknet und verdurstet und stirbt und ich kann nichts daran ändern. Was macht es für einen Sinn, wenn ich diese paar Tropfen hochhole und dieser einen Blume zuführe? Ein alter, kräftiger Baum stand in der Nähe. Der hörte sie und sagte zu ihr, niemand erwartet von dir, dass du die ganze Wüste zum Blühen bringst. Deine Aufgabe ist es, dieser einen Blume Leben zu geben. Niemand kann alles tun. Wir können auch nicht überall etwas tun. Aber es gibt für niemanden einen Grund, nichts zu tun. Denn wir haben ein großes und mächtiges Argument gegen alle Ja-Abers. Wir müssten gar nichts tun und geben, was uns Jesus nicht vorher für genau diesen Zweck anvertraut hätte. Wir müssen nichts tun und nichts geben, was uns nicht Jesus bereits für genau diesen Zweck anvertraut hätte. Und das ist eine Menge, mehr als uns selbst vielleicht bewusst ist. Zum Beispiel Zeit. Das mächtige Argument, ich habe leider keine Zeit. Also ich habe in jeder Woche 7 Tage, an jedem Tag 24 Stunden und in jeder Stunde 60 Minuten Zeit. Ganz zuverlässig. Und die habe ich, weil Gott, der Schöpfer von Raum und Zeit, sie mir anvertraut hat. Meine Zeit ist mir anvertraut. Wie viel Zeit ist dir anvertraut? Die Frage ist doch nicht, wie viel Zeit ich habe, sondern wie ich sie fülle. Wenn du es aufrichtig willst, findest du dann wirklich keine Zeit für Barmherzigkeit? Gar keine? Und dann natürlich das liebe Geld. Ja, aber ich habe nicht genug Geld, um überall zu helfen. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob mein Geld überhaupt da ankommt, wo es gebraucht wird. Ja, aber ich weiß auch nicht, was dieser Bedürftige da mit meinem Geld macht. Und wo soll ich überhaupt anfangen zu spenden und wo höre ich auf? Machen wir uns doch mal bewusst, von welchem Geld sprechen wir denn hier? Von deinem Geld oder von dem Geld, das dir durch Jesus Gnade für deine Lebenszeit hier auf Erden anvertraut worden ist? Dein Geld? Es ist dir anvertraut. Und Jesus hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie du es verwenden sollst. Und wenn du wirklich den Impuls verspürst, hier könnte ich finanzielle Unterstützung leisten, dann vertraue darauf, dass er dir auch zeigt, in welchem Umfang. Und vertraue darauf, dass mit seiner Hilfe diese Spende auch Segen wirken wird. Das große Argument, ich kann es nicht. Ich kann nicht auf trauernde Menschen zugehen. Ich kann keinen Rasen mähen. Ich kann mich nicht alleine gegen meine Mitschüler stellen. Ich kann nicht, was auch immer. Lass mich mal ganz kurz fragen, kannst du wirklich nicht? Oder willst du im tiefsten Innern deiner Seele gar nicht? Denn wenn du wirklich nicht kannst, dann schau dich doch nochmal an und dann frag doch Jesus, was kann ich? Was kann ich denn? Denn so viel ist sicher, irgendetwas kannst du. Gott, der Herr, hat dich geschaffen und ausgestattet und er hat dir garantiert etwas anvertraut, mit dem du barmherzig sein kannst. Und schließlich und endlich das Argument, ja, aber da gibt es doch andere, die dafür zuständig sind. Da gibt es doch andere, die viel besser helfen können, andere, die sogar dafür bezahlt werden. Meine Hilfe ist da doch völlig unangebracht, oder? Dann frag doch bitte mal Jesus und frag doch mal dich, und warum fällt es gerade mir auf, dass es dieser Mitschülerin so schlecht geht? Und warum sehe gerade ich, dass meine Nachbarin nicht mehr aus dem Haus geht? Warum tut es mir so weh, dass mein Mitmensch in Not ist? Warum wohl? Weil Jesus genau dir diesen Menschen aufs Herz gelegt hat. Weil er genau dich ausgesucht hat, um ihn zu sehen. Und sei es, dass du dann die professionelle Hilfe suchst oder die kompetenten Kontakte herstellst. Wie auch immer, da mögen Menschen sein, die eine höhere Zuständigkeit oder eine höhere Kompetenz haben, aber hier und jetzt bist du derjenige, den Jesus ausgesucht hat. Warum reite ich da immer so drauf rum? Warum sollen wir uns immer wieder an Jesus wenden, immer wieder ihn fragen? Nun ziemlich einfach, weil er derjenige ist, der sich am besten damit auskennt. Jesus ist die Barmherzigkeit in Person. Wenn es jemand gibt, der sich wirklich immer und überall und um jeden kümmert, dann ist das Jesus. Und er macht dabei keine Unterschiede. Er kümmert sich immer und jederzeit um alle, um mich, um dich und um dich. Und dabei ist es auch völlig gleichgültig, ob ich nun gerade völlig zerknirscht vor ihm stehe, weil ich mal wieder die Hände in den Hosentaschen gelassen und jemand anderen jemand habe sein lassen, oder ob ich selber verletzt und verlassen am Wegrand liege und aus eigener Kraft nicht mehr weiterkomme. Jesus kümmert sich und er tröstet und richtet auf und ist für uns da, damit wir alle einmal sicher am Ziel unserer Reise ankommen. Und darum sind wir gut beraten, uns von ihm zeigen zu lassen, wie Barmherzigkeit funktioniert. Und das Beste ist, wie auch immer, du musst nicht an deine Reserven gehen. Du sollst gar nicht an deine Reserven gehen. Gott will keine ausgebrannten, barmherzigen Samariter. Nein, du darfst und du kannst aus dem Überfluss schöpfen, mit dem Gott dich ausgestattet hat. Bleibt nur noch eins. Wenn du dich entschieden hast, zum handelnden jemand zu werden, wenn ich mich entschieden habe, meine Ja-Abers an Jesus abzugeben, dann wird es manchmal nötig sein, meine Komfortzone zu verlassen. Komfortzonen heißen Komfortzonen, weil sie Komfort bieten. Hier ist es vertraut, gemütlich, übersichtlich. Hier habe ich die Kontrolle. Ich weiß, worauf ich mich verlassen kann. Ich kenne meine Rechte, meine Pflichten. Hier habe ich mich eingerichtet. Das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mir verdient. Hier fühle ich mich wohl. Das Leben außerhalb ist unübersichtlich, unbequem, fremd, manchmal sogar richtig anstrengend. Och nö, da lasse ich mich lieber gar nicht drauf ein. Ich soll ja schließlich auch mich selber lieben, oder? Was würde Jesus wohl dazu sagen? Ganz abgesehen davon, dass es das Wort Komfortzone in seinem kulturellen Umfeld gar nicht gab. Jesus wusste oft morgens nicht, was der Mittag und mittags nicht, was der Abend bringen würde. Er tat in jeder Stunde, in jeder Minute das, was ihm Gott Vater und der Heilige Geist eingaben und die Bedürfnisse der Menschen, denen er begegnete. Ihr kennt all die Bibelstellen, wo er sich eigentlich ausruhen wollte und dann sah er sich nach kurzer Zeit wieder Menschen gegenüber, die seine Hilfe brauchten. Und jederzeit ließ er sich auf diese Menschen ein und stellte seine eigenen Bedürfnisse wieder ein Stück zurück. Versteht mich nicht falsch, Jesus sorgte für sich. Er ging in die Stille, er hielt engen Kontakt zu Gott, seinem Vater und tankte bei ihm neue Kräfte. Aber er richtete sich in keiner Komfortzone ein. Kein Mittagessen um 12, keine Skatrunde mittwochsabends und am Wochenende nicht regelmäßig ins Wochenendhaus. Er war bereit, seine Pläne hinten anzustellen, wenn es galt, jemandem ein Nächster zu sein. Und wir? Nein, wir sind natürlich nicht Jesus. Aber wir wollen doch Nachfolger sein, oder? Also ich will das unbedingt. Ich will nicht nur Fan von Jesus sein, sondern echte Nachfolgerin. Und mir als Nachfolgerin sagt Jesus, geh hin und handle ebenso. Ebenso wie unser Samariter. Der Mann war auf einer Reise, einer Geschäftsreise, der hatte zu tun. Aber er unterbrach seinen Zeitplan und war erstmal für jemanden da, der dringend jemand brauchte. Er verließ seine Komfortzone. Barmherzigkeit, ein Nächster oder eine Nächste zu sein, funktioniert nicht gut mit den Händen in den Hosentaschen. In der Haltung können wir höchstens vorbeigehen und sehen und denken, ja, da müsste aber mal jemand. Wenn ich ein Nächster bin, dann gehe ich auf die Notsituation zu, dann packe ich an, so gut ich eben kann. Und das kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen geschehen, je nachdem, welche Ressourcen Gott mir dafür zur Verfügung gestellt hat. Unser Samariter zum Beispiel war da recht gut aufgestellt. Er hatte Öl und Wein dabei, ein eigenes Lasttier, anscheinend genug Geld und er war körperlich in der Lage, sich um einen schwer verletzten Mann zu kümmern. Was hast also du? Hast du vielleicht Zeit? Und bist körperlich fit Dann könntest du vielleicht dem oben erwähnten Nachbarn mal den Rasen mähen. Oder bist du finanziell in einer besonders gesegneten Lage, dann könntest du eine Hilfsorganisation unterstützen oder sogar gründen. Oder hast du so richtig gute Freunde in der Schule und bist selber vielleicht auch nicht auf den Mund gefallen? Dann könntest du doch diese Mitschülerin aus der Isolation holen und sie stärken. Oder. Eure Fantasie kennt da sicher keine Grenzen. Jeder kann dem verletzten, armen Mann am Straßenrand helfen, wenn er seine Komfortzone verlässt. Wir können das, weil Gott uns so gestrickt hat. Er hat uns Augen gegeben, die das Elend sehen, ein Herz, das von der Not anderer angerührt ist und auch irgendeine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Und eins, das Mächtigste geht immer. Ich kann für die Menschen beten, deren Not ich sehe. Ich kann sie Gott ans Herz legen, ich kann ihm sagen, was ich sehe und ihn um Rat fragen. Er wird sehr genau zuhören, denn er liebt deinen Nächsten ebenso sehr wie dich selbst. Und vielleicht, und wie ich ihn kenne, ziemlich wahrscheinlich sogar, gibt er uns dann auch noch den einen oder anderen Tipp, was wir tun könnten. Irgendwas geht also immer. Hauptsache, wir entscheiden uns, der jemand zu sein, der dem anderen ein Nächster ist. Hauptsache, wir entscheiden uns, unsere Ja-Abers bei Jesus abzulegen. Hauptsache, wir entscheiden uns, unsere Komfortzone auch mal zu verlassen. Wenn uns also das nächste Mal der Gedanke durch den Kopf schießt, da müsste aber dringend mal jemand, wer soll dann denn niemand sein? Wer soll dem, der da Hilfe braucht, ein Nächster sein? Versuchen wir es nochmal zusammen. Wer soll mit Gottes Hilfe ein Nächster sein? X oder Y oder Z oder ich? 3, 2, 1, ich. Amen.